wenn Gott keinen Zwang zum Glauben ausüben möchte, warum gibt es dann in der Bibel vielfach die Drohung, zum Beispiel in Johannes Offenbarung, dass die Nichtgläubigen vernichtet werden?
Das ist eine richtig gute Frage. Warum ist es so? Das ist eine Konsequenz. Also ich sage es mal ganz zugespitzt. Wer in seinem Leben beginnt, mit Gott zu leben, der wird auch nach seinem Tod ewig mit Gott leben. Und wer in seinem Leben sagt, ich möchte mit Gott nichts zu tun haben, der muss auch mit Gott nichts zu tun haben. Das ist einfach so. Insofern ist das gar keine Drohung, sondern eigentlich nur, einfach nur ein Deutlichmachen der Konsequenz. Wenn jemand sagt, ich möchte es mit Gott nichts zu tun haben, ich sage es ein bisschen flapsig, dann soll er sich bitte hinterher nicht beschweren. Das ist die Konsequenz seiner eigenen Lebensentscheidung. Aber vielleicht können wir hinterher darüber noch reden. Vielleicht auch darüber, ob die Johannes-Offenbarung wirklich eine Drohung ist oder ob sie nicht letztlich die Einladung ist zur Nachfolge von Christen. Eine ganz unglaublich schöne, bildreiche, bewegende Einladung zu Jesus.
Die Leute im Theaterstück fragen sich, ob sie es nicht wissen würden, wenn da noch mehr wäre. Gibt es Hinweise darauf in der Welt, dem Leben, auch außerhalb der Bibel?
Ich glaube, alles, was Menschen über Gott wissen müssen, was sie zum Leben und zum Glauben brauchen, das findet sich in der Bibel. Mehr ist nicht nötig. Da ist alles drin. Das ist die Geschichte Gottes mit seinen Menschen und wie Gott sich das denkt, dass Menschen, wie Menschen ihr Leben gestalten, wie sie in Beziehung zu ihm kommen können und wie sie mit ihrem Leben zum Ziel gelangen können. Das kann man mal eben nachdenken. Gibt es Hinweise darauf in der Welt, im Leben auch außerhalb der Bibel? Ja, vielleicht schon. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob sie wirklich etwas austragen. Also ob es inhaltlich der Bibel nochmal wirklich etwas Wesentliches hinzusetzt. Es gibt auch außerbiblische Bezeugungen von Jesus oder sowas. Klar, aber das bringt uns letztlich nicht viel weiter. Was es natürlich gibt, das sind die Berichte von Menschen, vielleicht Tagebücher oder Biografien, die ihr Leben an Gott festgemacht haben. Und da gibt es unglaublich bewegende, natürlich, unglaublich bewegende. Da weiß ich gar nicht, wo man anfangen soll, aber da müsstet ihr selber mal eine Bibliothek durchwühlen, wo Biografien sind von Menschen, die ihr Leben an Gott festgemacht haben. Dietrich Bonhoeffer, Corrie ten Boom, aber auch welche der Fußballspieler, die in den nächsten Wochen anfangen zu kicken und gewinnen wollen. Das sind natürlich auch Hinweise darauf, wie Gott im Leben von Menschen sich zeigt. Oder fragt die Leute hier mit den schwarzen T-Shirts und diesem Salzstreuer und SPK. Die können auch was dazu erzählen. Aber letztlich, für den persönlichen Glauben, reicht das, was in der Bibel steht. Das ist genug. Ich meine, sie ist auch dick genug, da hat man schon genug zu lesen. Wenn jemand damit anfangen möchte, dann nicht ganz vorne. Das ist nicht so ratsam, weil dann landet man schnell bei Stellen, das wird dann ein bisschen mühsam. Fangt an im Neuen Testament mit einem Evangelium, dem Markus-Evangelium. Das ist das kürzeste, das sehr entgegenkommend. Aber da ist die Geschichte von Jesus drin, das ist das Wesentliche drin. Super. Und dann lest diese Geschichten und überlegt einfach, wo ist mein Platz in dieser Geschichte? Welche Position nehme ich eigentlich ein? Bin ich da Beobachter? Bin ich der, der protestiert? Bin ich der Neugierige? Bin ich der, dem Jesus sagt, komm und folge mir nach und habe eigentlich schon so einen Schritt weiter nach vorne gesetzt? Lest und guckt.
Innerhalb der Religion werden verschiedene Lehren vertreten, die sich teilweise sehr voneinander unterscheiden. Gibt es einen neutralen Weg, mit Jesus zu gehen, ohne von irgendwelchen anderen Christen kritisiert zu werden?
Es gibt nie einen neutralen Weg, irgendeine Beziehung zu leben. Es sind immer individuelle Wege, natürlich. Also es gibt ja auch keinen neutralen Weg, Ehe zu leben. Irgendwie, kann ich mir nicht vorstellen. Also mit Jesus zu leben, mit Gott zu leben, das ist etwas ganz Individuelles, weil es ein persönlicher Gott ist und weil ich ein Individuum bin. Und deswegen werden unsere Lebensgeschichten, aber nicht nur unsere Lebensgeschichten, sondern möglicherweise auch unsere Glaubensgeschichten, sehr unterschiedlich sein. Da wird einer sein, dessen Leben wird vielleicht völlig umgekrempelt und er sagt, ich breche mein Studium ab, mache eine Ausbildung zum Piloten und gehe in den Pazifik, da gibt es so ein paar noch fast unentdeckte Inselvölker, die haben vom Evangelium bis jetzt so überhaupt nichts gehört, da will ich hin. Das ist kein Märchen, solche Leute gibt es. Und dann gibt es andere, die sagen, oder gestalten ihr Leben in der Weise, dass sie sagen, ich bin Christ geworden und ich werde mein Studium zu Ende bringen und ich möchte als Christ in die akademische Berufswelt einsteigen und möchte versuchen, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die, für die ich Verantwortung trage, mit dieser guten Nachricht von Jesus zu erreichen. Und da ist der eine Weg nicht schlechter als der andere. Aber auf jeden Fall, es gibt keinen neutralen Weg. Das haut nicht hin.
Das war eine Frage, warum ich so gemeint. Dass ich Christ geworden bin, beziehungsweise dass ich ja nicht mal Eindrücke von katholisch spricht man alles falsch, und zwölf Jehovas und alle möglichen Religionen, alle Gottesfreunde und so vor, weil man die Stadien hätten in alle verschiedenen Religionen finden und festen lassen, der Wettbewerb austragen. Ja, glaube mir, wir sind die einzige wahre Religion und dann die Baptisten und die evangelischen Lutheraner.
Ja. Ich habe ja in dem, was ich heute Abend gesagt habe, über Bibel geredet, über den Gott der Bibel, über Jesus, und insofern eine Auswahl getroffen, ohne Frage. Aber es ist auch die, von der aus ich rede, weil ich bin Christ und ich kann mich nicht in eine andere Position begeben. Mache aber als Wolfgang Thar und Christ die Erfahrung, dass dieser Gott, von dem die Bibel berichtet, und dieser Jesus, von dem da geschildert wird, absolut vertrauenswürdig ist in dem, was er sagt und in dem, wie er in mein Leben hineinwirkt. Das kann man schwerlich auf einer abstrakten Ebene bewegen, weil Gott es immer auf die persönliche Ebene abzieht, auf die persönliche Beziehung und nicht auf die abstrakte.
Jeder Mensch muss eine Hochzeit haben. Was ist mit Menschen, die keine Hochzeit haben, zum Beispiel Sklaven? Ist das wirklich lebenswert?
Ja, das ist schon schwierig. Also ich kenne ja auch Menschen oder weiß von Menschen, in deren Leben es kaum Hochzeit gibt. Andere, wir, könnten vielleicht überlegen, gibt es Menschen, denen wir zu einer Hochzeit verhelfen könnten? Was könnte das sein? Und was würde das vielleicht verändern? Wir können jetzt überlegen. Also dieses Beispiel von dem Mittagessen für Schulkinder, nicht weil das jetzt aus meiner Gemeinde kommt, also versteht mich bitte nicht falsch. Und es ist auch alles, da wird auch nur mit Wasser gekocht. Das ist nichts Hyperneues und irgendwie so. Es ist alles ganz normal und es gibt Nudeln mit Tomatensauce. Und hinterher sind die Tische und die Teppiche dreckig. Also, ne? Aber für das Leben dieser Kinder ist das eine wöchentliche Hochzeit. Ich habe am ersten Abend hier hinterher mit einer jungen Studierenden gesprochen aus einem asiatischen Land. Die hat gesagt, ich habe in Deutschland das Lächeln verlernt. Bei mir zu Hause gibt es viel mehr Gespräche und Kontakte auf der Straße. Und wenn ich hier rausgehe, spricht mich niemand an. Ich bin alleine. Und sie spricht gut Deutsch. Wie könnte das denn gehen, einem solchen Menschen, vielleicht ausländischen Studierenden oder anderen, eine Hochzeit zu gestalten? Das wäre, fände ich, eine echte Herausforderung, auch für eine Universität. Auch in einer Stadt wie Paderborn, weil es gibt sicher genug Menschen hier eben, die keine Hochzeit erleben. Jeder in seiner Umgebung reicht völlig aus. Ich will damit keinen moralischen Druck machen, sondern möchte einladen zu einem Engagement, was andere, aber letztlich auch mich selber beschenkt. Weil die Erfahrung, die ich darin machen werde, werde ich sonst mein Leben nicht machen.
Wie würden Sie einen Obdachlosen am Gottesdienst teilhaben lassen, wenn er die ganze Zeit laut mit sich selbst redet und nicht auf die Ansprachen reagiert?
Boah, hast alles schon gegeben. Ich habe auch einen Gottesdienst erlebt, in dem der Prediger mitten im Gottesdienst, es war in einer großen alten Kirche, aber ein ganz junger Gottesdienst, da kam jemand nach vorne und versetzte dem Prediger einen Vorschlag mitten ins Gesicht. Ja, der Mensch war, das war in Marburg, das Bier, was man in Marburg trinkt, ist Licherbier. Und er hieß einfach in Marburg Licherwilli. Licherwilli, ein Obdachloser. Der kam im Gottesdienst nach vorne, der war immer im Gottesdienst, ganz hinten. An einem Gottesdienst kam er nach vorne und fegte den Roland alle. Daraufhin haben wir dann überlegt, es ist einfach gut, wenn in jedem Gottesdienst einer auf Licherwilli achtet. Gar nicht ihn irgendwie an die Kette legt, überhaupt nicht. Es reicht ja, wenn man ihn anspricht, wenn man ihm das Gefühl gibt, weißt du was, Willi, ich sehe dich, du bist mir wichtig. Brauchst du was? Willst du mal vor die Tür gehen? Oder würde ich dir was zu trinken geben? Und dann ging es auch wieder. Das geht.
Was kann ich machen, und nur ein gutes Leben zu führen.
Das ist okay. Was kann ich machen, um ein gutes Leben zu führen? Ich würde das gut gerne noch ein bisschen verändern, weil was ist schon gut? Also wer legt denn fest, was gut ist? Ich würde sagen, was kann ich tun, um ein Leben zu führen, das zu Gott passt und das dann gelingt? Nicht, dass alles heil wird und dass es keine persönlichen Pleiten mehr gäbe, aber ein Leben, das mir dazu hilft, oder vielmehr ein Gott, der mir dazu verhilft, auch mit solchen Lebenserfahrungen umgehen zu können. Was muss ich tun? Muss klingt blöde in diesem Zusammenhang. Was ist die Einladung? Die Einladung ist schlicht und ergreifend die, das eigene Leben an Gott festzumachen. Und zu sagen, Gott, weißt du was, ich möchte mein Leben nicht alleine führen. Ich möchte es mit dir zusammenführen und bin gespannt, wie du es verändern wirst und wie es ein erfülltes Leben wird. Und ich bin mir sicher, es wird ein erfülltes Leben, wie immer das auch aussieht.
Auf der einen Seite stehen die Kreationisten, auf der anderen die Darwinisten. Wie geht die Kirche mit dem Fortschritt der Wissenschaft
um? Ach du lieber Vater, ich bin ja kein Biologe, deswegen kann ich da ganz locker drüber reden. Die Kirche finde ich immer ganz schwierig, weil die Kirche immer aus einzelnen Menschen und auch aus einzelnen Meinungen und Strömungen besteht. Ob das, was Wissenschaft entdeckt, immer ein Fortschritt ist, weiß ich nicht so genau. Ich bin der Ansicht, dass diese Frage nach Schöpfung und Evolution mit meinem persönlichen Glauben nichts zu tun hat. Ich kann gut an Gott glauben, zunächst mal einfach so. Ich will aber sagen, wie ich die biblische Schöpfungsgeschichte oder die Texte der Bibel verstehe, die es mit Schöpfung zu tun haben. Das sind Texte, die deutlich machen wollen, alles Leben, das auf dieser Erde entstanden ist, letztlich diese Erde selbst, kommt von Gott. Deswegen ist die Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1, also ganz am Anfang, auf Hebräisch gelesen, da hört man das dann. Habe ich mir mal vorlesen lassen, weil ich es einfach nicht kann. Das ist ein Gedicht. Das hat einen Rhythmus. Das reimt sich. Wer von euren Professoren formuliert seine wissenschaftlichen Erkenntnisse in Reimen? Also da steckt doch etwas anderes dahinter. Wenn das jemand so tut, ist diese Schilderung doch ein Ausdruck von Glauben. Das sind doch Glaubenssätze und nicht die schriftliche Fixierung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es mag sein, dass es auf der anderen Seite auch an der Evolutionstheorie etwas dran ist. Ich bin immer sehr dafür zu sagen, es ist eine Theorie. Und viele sagen bis jetzt, ja, das scheint uns irgendwie ganz nachvollziehbar zu sein. Okay, aber ich weiß auch nicht, was nächstes Jahr kommt, oder in 10 Jahren oder 20 Jahren. Und es gibt ja auch an dieser Stelle sehr unterschiedliche Lehrmeinungen. Es ist natürlich so, dass bestimmte Richtungen dann in der wissenschaftlichen Welt auch nicht so gerne gesehen oder gehört werden. Also die ganze leidige Diskussion um den, ich höre mir den Namen nicht ein, den der thüringische Präsident wieder ausladen musste. Macht jetzt ein Biologe, der kein Anhänger der Evolutionstheorie ist, sondern letztlich ein Anhänger der Schöpfungstheorie oder Theologie. Der hat es sehr schwer, aber der hat auch eine ganze Reihe von guten Argumenten auf seiner Seite. Sonst hätte er doch nicht so eine hohe Position an einer Uni in Bayern, glaube ich, in Freising oder so. So schlecht kann er in seinen Gedanken auch nicht sein. Aber dafür bin ich nicht der Fachmann. Ich kann nur sagen, dass im Blick auf den persönlichen Glauben diese Frage für mich nicht so relevant ist. Also man kann gut Christ sein, wenn man diese Frage nicht geklärt hat und vielleicht sogar, wenn man sie nicht mal verstanden hat.
Okay, gibt es noch weitere Fragen? Dann könnt ihr die jetzt einfach so direkt stellen oder einfach danach später nochmal auf Wolfgang zukommen oder auf uns zukommen. Okay, vielen Dank.
Wie kann dieser Abend weitergehen? Die große Fete startet ja noch nicht leicht, das dauert ja ein bisschen, habe ich mir sagen lassen. Vielleicht ist das auch gar nicht so das Erstrebenswerte für heute Abend. Ich weiß nicht, was ihr noch vorhabt. Wie kann dieser Abend weitergehen? Wir sind noch da zum Reden, wir sind da, um Fragen uns noch stellen zu lassen, sind bereit dazu, Auskunft zu geben über unseren Glauben. Das könnt ihr gerne tun. Draußen oben sind Tische und Stühle, Getränke, kleine Snacks, da dürft ihr euch gerne bedienen. Wer gucken möchte, kann sich gerne an einem kleinen Büchertisch da mal umsehen. Da gibt es diese Karte, die heißt, wie wird man eigentlich Christ? Vielleicht gibt es ja Leute heute Abend, die sagen,
vielleicht wäre das ein Schritt. Ich habe so lange darüber nachgedacht, wie das mit Gott ist und mit meinem Leben. Und denke immer wieder darüber nach, wie die beiden hier. Das ist ein ständiges Nachdenken und Fragen, aber irgendwie komme ich auch nicht weiter. Glauben ist ein Vertrauensschritt, ein Wagnis. Und vielleicht ist es für den einen oder die andere einfach an der Zeit zu sagen, diesen Schritt möchte ich vollziehen. Nichts einfacher als das. Also für mich würde ich sagen, nichts einfacher als vom 10-Meter-Turm zu springen. Das habe ich noch nie gemacht. Weiß ich nicht. Werde ich auch wahrscheinlich in meinem Leben nie tun. Insofern, ja, kann man schon schlotternde Knie kriegen. Warum nicht? Macht nichts. Glauben, Christ werden, ist ein Vertrauensschritt. Dazu laden wir ein. Wenn ihr das möchtet, dann, oder wer das möchte, darf einfach gerne zu mir kommen oder zu anderen Leuten, die hier vorne sind, mit dem schwarzen SPK-T-Shirt, darüber kurz miteinander reden, vielleicht auch zusammen beten, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben ein persönliches Gebet sprechen. Wenn du das jetzt nicht möchtest, dann geh fröhlich nach Hause, wo immer du hingehst, und wir würden uns sicher freuen, dich an der einen oder anderen Stelle einfach wiederzusehen, dann hier an der Uni, im SPK oder wo auch immer. Vielen Dank.